Guten Morgen, liebe Geschwister zu Ellwangen. Ich habe mich heute verfahren durch die Baustelle und bis ich euch wieder gefunden habe, habe schon angefangen zu beten. Und ja, dann traf ich eine Frau irgendwo. Ich sage, wo ist hier Scherzheim? Sie sagt, geradeaus und da kommen sie. Da war ich da. Schön, ja, euch wieder zu sehen. Ja, wir haben schon richtig so eine Anbetungszeit gehabt. Ja, und jedes Lied, habt ihr auch gemerkt, jedes Lied ist eine Botschaft. Und in jedem Lied stand und steht Jesus Christus in der Mitte. Ihn haben wir jetzt hoch gepriesen. Ja, er ist auch hoch zu preisen. Ja, sein Wort soll in der Mitte stehen. Sein Wort ist wunderbar, er ist Majestät, ihm gehört die Kraft und Ruhm. Und dann haben wir ein Lied gesungen, wir versammeln uns jetzt hier, ja, also zu deiner Ehre. Ja. Und heute soll es auch um Jesus Christus gehen, um sein Werk, um sein Wandel hier auf dieser Erde und warum er das getan hat. Und dazu lesen wir eine bekannte Stelle aus Lukas Kapitel 18, Verse 35 bis 43. Es geschah aber, als er, also, nämlich Jesus, sich Jericho näherte, saß ein Blinder bettelnd am Weg. Und als er eine Volksmenge vorbeiziehen hörte, erkundigte er sich, was das sei. Sie verkündeten ihm aber, dass Jesus, der Nazaräer, vorübergehe. Und er rief und sprach, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und die Volk vorangehenden bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl ihn, zu ihm zu bringen. Als er sich aber näherte, fragte er ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Er aber sprach, Herr, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dich geheilt. Und sofort wurde er sehend, folgte ihm nach und verherrlichte Gott. Und das ganze Volk, das er sah, gab Gott Lob. So war Jesu Dienst hier auf dieser Erde. Er hat die Herrlichkeit seines Vaters verlassen. So war das Vaters Wille, hat das Schöne, das Ewige, die Nähe seines Vaters hat er verlassen. Und die Bibel sagt, er hat das nicht zum Raub für Raub gehalten, das alles zu verlassen. Um zu uns zu kommen, er hat sich so erniedrigt und wurde als kleines Baby, kam als kleines Baby in die Welt, wuchs bei einer Familie, bei einem Zimmermann, musste Gehorsam lernen, musste alles lernen, was wir Menschen so durchgemacht haben. Von klein auf musste er auch alles erleben. Und als der Zeitpunkt kam, dass er seine Mission, die von Vater her bestimmt wurde, angefangen hat, war er vielleicht 30, 33 Jahre, man sagt es so. Und seine ganze Mission war, Menschen zu retten. Er hatte einmal gesagt, der Menschensohn ist gekommen, zu retten, die verloren gehen. So ging er durch sein ganzes Leben von Stadt zu Stadt und sah diese verlorenen Menschen und sah auch ihren Glauben in ihnen. Und er blieb stehen oder bei einigen bückte er sich, um sie zu heilen, zu retten. Der anderen sprach er die Rettung so aus. Den anderen, wenn wir lesen weiter in Kapitel 19, holte er vom Baum den Zachäus, komm herunter, ich muss heute bei dir sein. Er sah diese verlorenen Schafe, die er retten wollte und gerettet hat. Und so geht er hier nach Jerusalem und das war seine letzte Reise. Es war seine letzte Reise, um dort in Jerusalem die Erlösung der Menschen, die Erlösung der Menschen zu bewirken. Und liebe Geschwister, die Erlösung auch für diesen 21. Jahrhundert zu erwirken. Er ging nach Jerusalem, auch die Erlösung für diese Stadt, Ellwangen oder Röthenbach, Röthenbach heißt das, ja, dieser Ort, Röthenbach zu erwirken. Und er ging nach Jerusalem für jeden von uns der Erlösung zu erwirken. Das war seine letzte Reise, um zu sterben für die Sünder dieser Welt. Die Strafe auf sich zu nehmen. Das Letzte, das Schlimmste, was ihm noch bevorstand, dass er sogar, wie das Schiff sagt, zu den Verbrechern genannt wird. Er wird den Verbrechern gleichgestellt. Rechts und links hing ein Verbrecher gekreuzigt und er in der Mitte wurde auf die gleiche Stufe gestellt. So tief musste Gott sich in seinem Sohn erniedrigen, sie klein machen. Er wurde arm, damit du und ich reich sein sollen. In ihm. Er kam von oben nach unten, damit du und ich von unten nach oben gehen dürfen. Für Jesus damals war das diese letzte Reise nach Jerusalem. Viele hatten diese letzte Reise hinter sich. Für uns gibt es irgendwann auch diese letzte Reise. Wie war diese letzte Reise für viele Millionen, Milliarden Menschen, die von dieser Erde Abschied nehmen müssten und gehen müssten? Wie war diese letzte Reise? Ich pflege, wenn ich mit Älteren, besonders mit älteren Menschen spreche und als Busfahrer, ich bin jetzt schon Rentner, hin und wieder rufen sie mich, als Busfahrer hatte ich Möglichkeit mit vielen Menschen, Älteren, einfach rein und dann, ja, von wo kommt ihr und wo, wer bist du und so weiter, habe ich so Freundschaften entwickelt. Und eine von meinen Methoden, wenn wir über den Glauben gesprochen haben, war immer meine Frage, weißt du, wohin deine letzte Reise gehen wird? Weißt du, wo es enden wird? Weißt du es? Und dann habe ich gesagt, du musst es 100% wissen. Nicht 99,9, sondern 100% solltest du wissen, wohin deine Reise geht. Weil dass du von hier gehen wirst, das ist mal 100% sicher. Die Sterblichkeit auf dieser Erde ist 100%. Nicht 99,9, 100%, immer noch. Wohin geht deine letzte Reise? Lieber Bruder und Schwester, und wohl dir, wohl uns, wenn wir ganz genau wissen, meine Heimat ist dort in der Höhe, singen wir so ein Lied. Meine Heimat, ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. Und wisst ihr, was Jesus Kraft gegeben hat, diese letzte Reise zu machen? Er wusste ganz genau, er geht durch dieses Leid, aber er geht zum Vater. Er geht zu seinem Vater zurück. Das war die Motivation seiner Reise. Und die zweite und die vielleicht eine von den größten, dass er seine Mission beendet hat, dass er den Willen deines Vaters vollkommen erfüllt hat. Er hat die gerettet, die er rausholen müsste, zu seinen Schafen machen müsste. Dass sie seine Stimme hören und dass sie ihm folgen. Und dann durfte er den Jüngern weiteren Befehl geben, sagt, geht und macht zu Jüngern, macht Menschen zu Jüngern, zu meinen Jüngern, die da glauben werden, die sollen gerettet werden. Macht sie zum Glauben. Sucht die Verlorenen. So lesen wir, dass Jesus nach Jericho geht, vor Jericho sitzt ein Blinder. Andere Evangelisten sagen, sein Name sogar Bartimäus, sitzt da blind, geboren, scheint blind geboren, bettelnd, keine Zukunft, keinen so großen Sinn in seinem Leben. Ja, abhängig von anderen Menschen, absolut abhängig von anderen Menschen, wo sie ihn hinbringen, wo sie ihn hinführen, wo sie ihm zeigen oder an der Hand nehmen. Da geht er und ist dankbar für jeden Groschen, das er bekommt, damit er auch überleben kann. Aber tief in seinem Herzen ist seine Sehnsucht, die hat er später Jesus ausgesprochen. Er konnte sich wahrscheinlich kaum vorstellen, was bedeutet es, sehen zu können. Blind sein ist ein Elend. Ich habe so im Internet nachgeschaut, sagt uns der Google, dass heutzutage, gefragt, wie viele Blinden sind es heute auf dieser Welt? 43 Millionen Blinden sind heute in dieser Welt. Und dann sagt der Computer, sagt Google, alle 5 Sekunden erblindet ein Mensch auf der Erde. Können wir uns auch rechnen, wenn lange dieser Gottesdienst vielleicht 1,5 Stunde da ist, wie viele Menschen erblinden auf unserem Planeten. Durch Krankheit, durch Altwerden, durch Unfälle und so weiter erblinden Menschen. Und die Tendenz steigt. Und ein Prediger hat einmal gesagt, je größer die Sünde und die Blindheit ist auch ein Resultat der Sünde auf dieser Welt. Je größer die Sünde, desto mehr kommen Krankheiten, desto mehr kommt Elend auf diese Erde. Und wir sehen das auch heute, dass Gott greift durch diese Krankheiten, durch das Elend auf diese ganze Welt, geht Gott ins Gericht und redet und spricht zu uns Menschen, dass das was die Menschen angerichtet haben gegen Gott oder anrichten heute, dass der Glaube an Gott immer weniger wird, immer mehr und mehr schiebt man, jagt man Gott raus aus den Städten, aus den Gemeinden. Desto mehr kommt auf diese Erde das Gericht Gottes zu spüren. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das ernte. Ein Bruder hat vor einige paar Tagen hat er so eine Bemerkung an Prediger gemacht. Habt ihr, sagte, bemerkt diese vergangene vier Wochen Europameisterschaft? Da war ja dieses Schrei mit einmal Regenbogensymbol. Regenbogensymbol, Symbol der Freiheit. Symbol der Freiheit in allen Bereichen, besonders in Geschlechtsbereichen, im Sexualbereichen. Symbol Regenbogen. Man hat das überall auf die Arme gebunden, auf den Fahnen. Überall wollte man zeigen, wir Europa sind für die absolute Freiheit. Für die absolute Freiheit. Für die Freiheit im Geschlechtern. Jeder mit jedem, alle, wir sind für diese Freiheit. Und gerade in diesen Städten, Deutschland und Griechenland und Spanien, brennt das heute und geht alles unter das Wasser. Gott schickt seine Gerichte. Gott schweigt nicht. Er sagt, wacht auf, Menschen. Wacht auf, Menschen. Ich lasse es nicht so einfach vorbeigehen. Gott geht auch mit dieser Krankheit Corona, geht mit uns ins Gericht. Aber mitten im Gericht, sucht er und ruft er Menschen, dass sie zu Gott, zu ihm kommen. Er sucht heute Blinde und Sehende, Lahme und Gesunde, Kranke, Reiche und Armen, Gelehrte und Nichtgelehrte. Er ruft heute jeden von uns. Und dieser Blinde Bartimäus, er kann hören. Er hat Ohren, die gesund waren. Das ist ein sehr, sehr großer Vorteil, hören zu können. Wenn man auch nicht sieht, aber man hört. Und Gott sei Dank, dass er hören kann. Und er fragt, was ist das? Was ist das für ein Lärm? Was ist das für ein Geschrei? Wer ist da? Wer kommt da? Warum so eine Bewegung? Er forschte. Er forschte, was das wäre. Und ich glaube, dass viele auch heute, wenn sie nicht sehen können, sie haben Ohren. Und ich glaube, dass viele heute, besonders heute am Sonntag, hören die Botschaft. Hören mit den Ohren die Botschaft. Und die Bibel sagt uns in der Offenbarung, in Kapitel 2 und 3, lesen wir siebenmal diese Aufruf. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinden sagt. Und Gott sei Dank, dass wir Ohren haben. Und Gott spricht heute zu unseren Ohren. Spricht heute zu unseren geistlichen Ohren. Und wir lesen in dieser Begegnung, dass er forschte. Er hörte und forschte. Liebe Geschwister, das Forschen nach Gott, und das ist eine absolute Wahrheit, ist in Deutschland gestorben. Das Forschen nach Gott ist in Deutschland gestorben. Man forscht nicht mehr an Gott. Man fragt nicht. Man erklärt über alle Dinge, man erklärt mit allen wissenschaftlichen Mitteln, mit allem. Aber man forscht nicht mehr, ob das vielleicht auch Gott redet, ob es überhaupt diesen Gott gibt. Das Forschen in Deutschland ist wirklich gestorben. Und nicht nur in Deutschland, aber weltweit ist besonders in den Ländern, wo Wohlstand ist, ist das Forschen gestorben. Ein Missionar in Japan hat mal berichtet, sie hatten eine Evangelisation veranstaltet und sie haben 15.000 Einladungen verschenkt. 15.000 Einladungen. Und 15 Leute kamen von den 15.000 Einladungen. Das Interesse, das Forschen an Gott stirbt aus. Und auch bei uns, liebe Geschwister, ich muss es merken, auch in unserer Gemeinde und überall in allen Gemeinden, wir treffen uns als Älteste von allen Gemeinden immer wieder. Und das einzige Thema, das wir sozusagen klagen, dass es die Ohren immer schwerer werden, bei den vielen Geschwistern zu hören. Diese Bequemlichkeit macht uns zu schaffen. Ein Bruder ruft seinen Ältesten und sagt, kannst du mich aus der Gemeinde einfach meinen Namen streichen. Warum? Ich brauche die Gemeinde nicht mehr. Ich stehe morgens auf mit meinem Morgenmantel, mit Tasse Kaffee, suche mir aus im Internet die passende Gemeinde, Gottesdienst, hör mir an, bin gesegnet. So weit sind wir gekommen und Älteste weint fast, sagt, was soll man machen? Aber heute, liebe Geschwister, trotzdem geht Jesus von Nazareth auch an uns vorbei. Und solange die Gnadenzeit ist, geht er, ist er anwesend. Er hat gesagt zu seinen Jüngern, zu jedem, der seine Botschaft sagt, er sagt, ich bin mit euch. Ohne mich kennt ihr nichts, aber ich bin mit euch bis an der Weltende. Er geht auch heute an uns vorbei. Er geht an uns. Und wisst ihr, dieser Bartimäus, als er das gehört hat, was ihm gesagt wurde, der Jesus von Nazareth geht vorbei. Und er hatte mit einmal verstanden, wer dieses Jesus ist, wer dieser Jesus ist. 100% hat er von ihm gehört. Mit einmal fing er an zu schreien. Er hatte verstanden, dass es nicht nur der Sohn des Zimmermanns ist, sondern er hat auch verstanden, dass es da gerade dieser Jesus ist, von dem man erzählt hatte, dass er Tote zum Leben erweckt, dass er Tausende speist mit wenigem. Und er schrie, Jesus, der Sohn Gottes oder der Sohn Davids, erbarme dich meinen. Liebe Geschwister, dieser Bartimäus hatte verstanden, das ist meine einzige und wahrscheinlich letzte Chance. Und wisst ihr, wenn er nicht geschrien hätte, wenn er nicht geforscht hätte, wäre für ihn das auch die letzte Chance. Weil Jesus war auf der letzten Reise. Er war nie mehr in Jericho. Er war nie mehr. Das war seine letzte Reise durch dieses Städtchen. Und diesen Moment muss ich ausnutzen. Das ist mein einziger Moment. Ich weiß es nicht, ob wir alle hier auch schon Gotteskinder sind. Falls noch heute jemand da ist und sagt, ich gehöre noch nicht zu seiner Schar. Ich kann heute noch nicht sagen, Jesus Christus ist mein persönlicher Retter. Dann solltest du wissen, dass er jetzt gerade an dir vorbeigeht. An dir vorbeigeht und dir diese Möglichkeit gibt. Und er will dich sagen, vielleicht ist es deine letzte Chance. Vielleicht ist es deine letzte Chance. Vielleicht kommt das nie wieder. Und wisst ihr, diese Versammlung hier kommt nie wieder. Es ist die letzte Versammlung hier. Es werden weiteren, wenn Gott es schenkt, aber diese gerade hier von heute, die kehrt nie mehr zurück. Die geht in die Ewigkeit, die Vergangenheit. Und er nützte diese Gelegenheit. Und Gott redet, dass auch wir in dieser letzten Zeit diese Gelegenheit nützen sollten. Und er schrie, Jesus, der Sohn Davids, erbarme dich mein. Weil er verstanden hat, für morgen gibt es keine Garantie. Gibt es keine Garantie. Und diese, nochmal möchte ich betonen, dieser blinde Bartimäus hatte mit einmal begriffen, dass er nicht nur der Sohn eines Zimmermanns ist, sondern dass er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist das Lamm Gottes, der die Sünde getragen hat. Und er ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der den Tod und die Hölle besiegt hat. Der ist derjenige, über den die Propheten gesprochen haben, dass er kommt und dass er jeden, der verloren geht, den Verlorenen suchen wird, nachgehen wird, retten wird. Und der Herr, deswegen lesen wir immer wieder in der Bibel, in einigen paar Stellen, heute, so ihr hören werdet, seine Stimme, so verstocket euer Herz nicht. Die ganze Bibel spricht nur von heute. Weil Jesus sagt, wir wissen nicht, was morgen sein wird. Wir wissen nicht. Absolut wissen wir nicht, was morgen sein wird. Und der Blinde, die nützte diese Gelegenheit. Und wisst ihr, wo ein Herzschrei um Hilfe ist, wo ein zerbrochenes Herz um Hilfe schreit, wo ein Hoffnungsloser einen Hoffnungsschimmer gesehen hat, da bleibt Gott stehen. Da bleibt immer Gott stehen. Im Psalm 51, Vers 19, es ist ein Bußpsalm von David, der, nachdem der Prophet Nathan gekommen ist und hat gesagt, welche Sünde er getan hat. Und diesen Psalm hat David gewidmet und hat immer wieder gesagt, vergib mir meine Sünden. Und dann sagt er im Vers 19, die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. So ist unser Gott. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz hatte Bartimäus gehabt. Und jeder von uns, der einmal zu Gott gekommen ist, ich glaube nicht, dass wir so mit einem Stolz, mit so einem erhabenen Ding gekommen sind. Mit unserem kaputten Leben, mit unseren hunderten Sünden sind wir gekommen, vor denen wir uns heute noch schämen, wenn wir zurückdenken. Wie oft denke ich über das, was ich in meinem Leben getan habe und wünschte mir, dass ich einiges zurückdrehen könnte, spulen könnte, von Anfang anfangen könnte. Es geht nicht. Aber ich weiß ganz genau, dass Gott mir vergeben hat. Und ich habe geweint, als ich mich vor Gott beugt habe und gedemütigt habe. Ich habe gesagt, vergib mir meine Übertretungen, meine Sünden. Und wisst ihr auch, wenn ein Sünder sich zu Gott kehrt, wenn er nach Gott schreit, da ist auch der Teufel nicht weit. Da versucht er auch dagegen zu kämpfen. Er versucht, dich abzuhalten. Genau das geschah auch bei diesem Blinden. Da, welche in der ersten Reihe immer hinter Jesus gegangen sind, wer waren das immer? In der ganzen Geschichte lesen wir, das waren die Geistlichen damals des Volkes. Das waren die Vorhaar, diese Gesetzeshüter. Das waren die, die viel gewusst haben, die viel gelernt haben, die aber aus sich viel gezeigt haben, was für heilige Menschen sie sind. Da schauen sie auf diesen Bettler der sitzt da zerlumpt, in Lumpen gekleidet, stinkt wahrscheinlich, in Staub der Asche, in Staub der Straße sitzt er da und bettelt und schreit. Und sie sagen, was willst du? Da geht Jesus von Nazareth, der Tote auferweckt hat, der so viele Wunder getan hatte, der erhaben ist. Und du willst was von ihm. Du willst was von ihm. Schweig still. Bettle weiter. Und das ist dein Schicksal. Dein Schicksal. Niemand kann dein Schicksal ändern. Niemand. Diese Geistlichen sind immer in der ersten Reihe. Die Unzufriedenen, die Murrenden, die immer kritisieren. Auch in unseren Gemeinden heute, die immer besser wissen. Aber dieser Bartimäus und er, dieser Mann gefällt mir, dass er nicht aufgegeben habe. Mag Menschen, die nicht aufgeben, die auch im Dienst nicht aufgeben, die angefangen haben und zu Ende führen, die nicht nach Lust und Laune Gott dienen wollen. Oder wie man heute sagt, es muss Spaß machen. Als ob Jesus gesagt hatte, dass Nachfolger, wer ihm nachfolgt, der Spaß haben will. Jesus hat gesagt, wir werden verfolgt werden. Wir werden verspottet werden. Wir werden belächelt werden. Wir werden ausgestoßen werden. Wir werden vielleicht gekündigt werden und so weiter. Wir werden krank werden. Wir werden müssen unser Kreuz auf uns nehmen und ihm nachfolgen. Und dieser Bartimäus, dieser Blinde, gibt nicht auf. Er schreit immer lauter. Er schreit immer lauter. Und Jesus geht nicht vorbei. Er macht einen Halt auf seiner letzten Reise. Der Sohn Gottes, der gerade auf der Reise ist, in Jerusalem, das Leidens, dieses Erlösungsweg für Menschen zu verbringen und dann zum Vater zu gehen, bleibt stehen. Und wisst ihr, er kann nicht anders. Wenn man fragt, was kann Gott nicht? Er kann nicht vorbeigehen an einem zerschlagenen und zerschundenen Herzen, der um Hilfe schreit aus dem Herzen heraus, im Glauben, dass dieser Mensch, dieser Mann, von dem ich so viel gehört habe, er allein ist fähig, mir zu helfen. Er allein. Diesen Glaube hat Jesus gesehen in diesem Bartimäus. Dein Glaube hat dir geholfen, sagt er. Und Jesus bleibt stehen und sagt, was willst du, dass ich dir tue? Er sieht den Glauben von diesem Blinden. Und wisst ihr, in diesem Moment findet er in dem Schmutz dieser Straße, in dem Staub, findet er eine teure, teure Perle. Eine teure Perle. In seinen Augen war dieser Bartimäus eine Perle. Jeder von uns, die wir mit zerbrochenem Herzen zu Gott gekommen sind, sind eine gefundene Perle für Gott. Für die, um diese Perle zu haben, hat er alles, alles verkauft, hat er gelassen, um dieses zu kaufen, um die Perle dort zu finden. Und er suchte, seine ganze Wanderung war, nach diesen Perlen zu suchen. Und hier sieht er im Schmutz der Straße, im Schmutz der Sünde, findet er diese Perle. Und Jesus befahl, dass man ihn zu sich, zu ihm bringt. Und Markus beschreibt auch diese Begegnung und Markus sagt, er sprang eilend, er warf seinen Mantel, seinen wahrscheinlich zerrissenen, stinkigen Mantel, warf er runter und eilend sprang oder lief er zu ihm. Es war eine Eile. Er hat eine Chance bekommen. Eilend lief er zu Jesus. Und das war, er wurde nicht enttäuscht. Stellt euch vor, liebe Geschwister, stellt euch vor, ein Blinder mit einmal sieht er. Er sieht Jesus Christus vor sich stehen. Er sieht die Menschen. Er sieht die Natur. Er sieht. Er kann schauen. Er ist ein vollwertiger Mensch geworden. Sein Wertschätzgefühl ist anders geworden. Er ist wertvoll in allem, was ein Mensch besitzt. Er konnte hören sowieso und jetzt kann er noch sehen. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er folgte Jesus und pries ihn. Er lobte ihn. Sein Herz war voll. Er ist nicht jetzt gelaufen zu seinen Familie, ich weiß nicht, ob er was hatte, zu seinen Bekannten, die ihn vielleicht ständig zu dieser Straße gebracht haben. Er ging Jesu hinterher, folgte ihm und lobte Gott. Folgte ihm nach und verherrlichte Gott. Und wisst ihr, das ist unsere Aufgabe, die wir heute auch eigentlich erfüllt haben. Wenn wir das ganz im Herzen getan haben, wir haben Gott verherrlicht in all diesen Liedern, die wir gesungen haben. Wir haben ihn verherrlicht. Du bist würdig. Majestät, Majestät. Das hat dieser Blinde gemacht. Und heute leben wir in einer schwierigen Situation. Liebe Geschwister, die Lage hat sich so zu gespitzt, dass Jesus Christus kann heute oder morgen oder übermorgen kommen. Wir leben wirklich in der letzten Zeit. Und so rufe ich überall, dass man eilend zu Jesus kommen sollte. Spring auf und eil zu ihm. Nimm Beispiel von diesem blinden Bartimäus. Er kam eilend zu ihm. Geschweige heute schon. Die Zeichen der letzten Zeit haben sich absolut erfüllt. Einer von denen, die Gesetzlosigkeit wird überhand genommen. Und heute spricht man, dass man die Gesetze, die Grundgesetze in den Mülleimer geworfen hat. In der ganzen Welt. Man macht alles. Jeder diktiert, was ihm für richtig hält. Auch mit dieser Krankheit, was wir haben. Es existieren fast keine Grundgesetze. Man schiebt sie einfach weg. Die Gesetzlosigkeit nimmt überhand. Und Jesus sagt, sein Kommen ist ganz nah. Wenn ihr das sieht, hebt eure Häupter auf, denn eure Erlösung ist nah. Der Herr, wenn jemand hier die Stimme Jesu hört, der heute vorbeigeht an unseren Reihen, rufe ich einfach zu, komm eilend zu ihm. Und wer schon sein geretteter Kind ist, wer sein Sohn und wer seine Tochter ist, die lade ich einfach ein, dass wir jetzt aufstehen und ihm dafür Dankeschön sagen. Amen. Wir stehen auf. Zusammen.